Ihr Lieben, kennt ihr das auch, dass ihr mal so richtig schlapp seid? Vielleicht so wie dieser prominente Frosch. Irgendwie so bei diesem warmen Wetter. Kreislauf macht nicht so richtig mit. Schlecht geschlafen. Und vielleicht habt ihr auch noch Rücken, so wie ich manchmal. Ja, Schwachheit. In unserer Welt nicht unbedingt ein positiv besetzter Begriff. Interessanterweise in der Bibel oftmals schon. Ja, da gibt es so ein bisschen Unterschiede. Also wenn ich jetzt in einem Bewerbungsschreiben schreiben würde, also was mich auszeichnet, ist meine besondere Schwachheit. Ich glaube, das macht sich nicht gut. In der Bibel scheint das allerdings irgendwie ein Thema zu sein, dass Gott das besonders wertschätzt. Also es ist unglaublich oft, wie das Wort Schwachheit zum Beispiel vorkommt. Im Neuen Testament. Und ein Predigttext oder ein Text, der davon handelt, das ist der, den ich heute mitgebracht habe, aus dem ersten Korintherbrief. Der handelt davon, dass Gott anscheinend für seinen Dienst, für sein Reich, für seine Mission hier auf Erden anscheinend in besonderer Weise schwache, unmündige Menschen gebraucht. Und da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Seht doch, liebe Brüder, und ich in Klammern Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt, und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ich habe drei Gedanken heute mal zu diesem Thema Schwachheit. Und der erste Gedanke lautet Gottes Vorliebe für die Schwachen, Beispiel Paulus. Im zweiten Gedanken wird es noch mehr Beispiele geben. Und im dritten Gedanken werden wir alle mit hineingenommen, so hoffe ich. Aber wenn wir uns diesen Abschnitt hier mal ansehen, dann ist es am besten, wir schauen uns zuerst mal seinen Autor an. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth, heute würde man sagen, ja, eine diverse Gemeinde. Das Wort ist so ein bisschen belegt, aber es war wirklich divers. Also es waren Reiche dort, es waren Arme dort, es waren Unternehmer dort, es waren freigelassene Sklaven dort, es waren ehemalige Prostituierte dort, es waren ehemalige Freier dort, also eine bunte Gemeinde. Heute würde man wirklich sagen divers, also das ist so für mich so, ich habe mal so vor Augen diese Mischung einer Hafenstadtgemeinde, das war ja Korinth, so eine große Metropole und ich vergleiche das manchmal gerne mit einer Gemeinde auf der Hamburger Reeperbahn. Gottes Vorliebe für die Schwachen. Ja, und Paulus beschreibt hier ja auch, wer da so alles sitzt in der Gemeinde. Ne, er sagt so, seht euch mal um, wer ist denn alles hier? Ne, nicht viele Weltbeweger, sondern eben diese, die wir gerade beschrieben haben. Ja, und wenn wir uns jetzt aber mal Paulus selber anschauen, dann ist er oftmals gar nicht so bescheiden. Also es ist interessant, wir finden bei Paulus so beides. Aber in der Regel beschreibt Paulus sich so ein bisschen sehr selbstbewusst. Vielleicht habt ihr schon mal etwas von ihm gelesen. Aber manchmal beschreibt er sich so als Mann der Superlative. Also er ist der Größte so in allem. Der mit den größten Offenbarungen Gottes zum Beispiel. Das sagt er auch den Korinthern. Er hat aber viel mehr schon gesehen. Ihn hat Jesus entrückt in den dritten und vierten Himmel. Also er ist der mit den größten Offenbarungen. Er ist der, ich sag mal so, den hat jetzt kein schnöder Apostel mal bekehrt auf seinen Missionsreisen, sondern das war schon ein Hammererlebnis. Das musste natürlich auch bei Paulus so sein. Der Auferstandene selbst ist ihm erschienen und Paulus ist vom Pferd gefallen, so steht das in der Apostelgeschichte. Und war 3 Tage blind vor dieser Erscheinung, die er hatte. Also ich sag mal so, keine normale Berufung, kein normales Bekehrungserlebnis. Oder hat jemand von euch so etwas schon mal erlebt, war 3 Tage blind, nachdem er vom Pferd gefallen ist? Jetzt ist Zeit für ein Zeugnis. Okay. Ja, bei Paulus war es so, ein Mann der Superlative. Und dann ist Paulus auch noch der mit den größten Geistesgaben. Darum geht es so in der Gemeinde in Korinth. Da profilierte man sich gerne geistlich. Geistliches Profilieren. Gibt es das bei uns auch? Nö, ne? Gibt es nicht, ne? Ja, bei den Korinthern gab es das anscheinend. So, ne, ich bin der Größte in den Gaben, ich habe diese Gabe. Und ja, Paulus sagt, nein, also das, was ihr habt, das ist so, ist noch Milch. Ne, also ich habe hier Schwarzbrot. Ne? Paulus ist der, dem Christus einen Einblick ins Paradies gegeben hat. Also der hat richtig dick aufgetragen, so auf der einen Seite. Dann aber auch auf der anderen Seite, wenn es um Schwachheit und Sünde und Schuld und so geht, da sagt Paulus auch, jo, da bin ich aber auch dick, da bin ich auch der Größte. An einer Stelle sagt er, ich bin sogar der Größte unter den Sündern. Und ich glaube, er geht nicht nur darauf ein, dass er früher mal Christen verfolgt hat, sondern ich glaube, das ist eine existenzielle Erfahrung, die er vielleicht sogar tagtäglich macht. Weil er hat auch etwas, mit dem er immer wieder ringt in seinem Leben. Davon lesen wir auch, wir wissen nicht genau, was das ist. Aber er ist auch der Angefochtene. Er ist der mit dem sogenannten Pfahl im Fleisch, das ist ja auch so ein Sprichwort geworden, wo er immer gebetet hat, Gott, nimm mir das doch, dann könnte ich doch viel besser für dich unterwegs sein. Das ist ja wie eine angezogene Handbremse hier in meinem Leben. Nimm mir das. Und vielleicht wisst ihr, was Gott ihm geantwortet hat. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was das auch für uns bedeutet. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Können wir uns das anziehen? Ich meine, in der Gemeinde, ich sage ja, geistliche Profilierung gibt es ja nicht. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann beschreibt Paulus auch noch, wie er ausgepeitscht wurde, wie er die Synagogenstrafe erhielt und ähnliches. Also er hält da nicht hinterm Berg. Also er ist einerseits der mit den großen Offenbarungen, auf der anderen Seite ist er auch der mit der großen Schwachheit. Und ja, und ich glaube manchmal, wenn Paulus so dick aufträgt, hat das vielleicht sogar so ein bisschen einen ironischen Unterton. Vielleicht muss man das auch manchmal so mitlesen. Also er spielt nicht unbedingt das Spiel mit, ja, wer ist denn hier der Größte unter uns, sondern manchmal, ich sag mal, ist das so ein bisschen so, als wenn er Ironie betreibt. Da sagt er zum Beispiel, ja, ihr habt hier so Fanclubs, die einen, die stehen auf Apollos, den Apostel, die anderen folgen vielleicht Paulus nach und dann gibt es ein paar, die folgen vielleicht auch Jesus nach. Das ist vermutlich Ironie, weil Jesus sollen ja eigentlich alle Menschen nachfolgen. Ne? Er stellt das manchmal so dar. Ja, Paulus, auch ein Mann, der eine Schwachstelle hatte, eine große. Aber nicht nur an Paulus wird das deutlich, auch an vielen anderen Menschen in der Bibel, dass nicht das etwas ist, was vor der Welt etwas gilt, sondern ja, Gott handelt durch Schwache, durch Angefochtene, durch zweifelnde Menschen und verändert so die Welt und baut so sein Reich, das schon hier beginnt. Und Paulus durfte trotz dieser Schwachstellen, die er auch hatte und die er auch bewusst benennt, ein großer Weltenmissionar werden. Trotz allem, trotz Schwachstelle oder vielleicht gerade deshalb. Wie gesagt, eine Schwachstelle hatte ja Paulus, da wissen wir gar nicht, worum es genau ging, aber er betete immer, dass Gott ihm die wegnimmt. Und dann hat er aber irgendwie für sich erkannt, warum das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Er sagt dann nämlich an einer Stelle, naja, vielleicht ist es ja mir gegeben, damit ich mich nicht überhebe. Damit ich auf dem Teppich bleibe. Damit es nicht meine Kraft ist. Und ich mir nicht immer selbst auf die Schulter klopfe, was ich alles für Gott geleistet habe. Manchmal lässt einem Gott vielleicht auch so eine Schwachstelle, damit wir auch an ihm dranbleiben. Manchmal holt er uns auch so in seine Nähe zurück. Ja, an Paulus wird das deutlich, aber auch an vielen anderen in der Bibel, die vielen Gottesmänner und Frauen. Es scheint sogar so etwas wie so ein Programm Gottes zu sein, denn vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel durchzieht sich das eigentlich, wenn wir mal so schauen, die großen Männer Gottes oder Frauen, das sind ja alles Menschen mit ihren kleinen Schwachstellen. Jesus hat übrigens einmal zu seinem Auftrag her gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Können wir uns auch mal überlegen, das ist Gemeinde, eigentlich die Gemeinde der Schwachen. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, die scheinbar Gesunden, die ihn nicht wollen. Ja, Gott hat eine Vorliebe für die Schwachen. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir so ein Weichei sind oder in Selbstmitleid versinken, sondern das heißt, eine gesunde Haltung zu bekommen. Nämlich, ich brauche Gott, ich brauche Jesus, ich brauche Erlösung, ich brauche Vergebung. Und auf der horizontalen Ebene vielleicht auch, ich brauche auch andere Menschen, die mich ergänzen, die mich vielleicht auch mal zurechtruckeln irgendwo, ich sag mal, Glaube ist eben nicht das, was uns unverwundbar macht. Also ich kann nicht mal für mich selber garantieren, manchmal brauche ich vielleicht sogar Menschen, die für mich glauben. Ja, und es ist so, ne, Glaube ist nicht das, was ich verfügbar habe, und auch nicht das, manche sagen ja, wenn du richtig glaubst, dann bist du gesund, ne, so dieses Wohlstandsevangelium, ne, das ist nicht das, was uns dann Stärke verleiht. Also nicht der Glaube ist das, was uns gesund macht, sondern es ist dann immer die Kraft Gottes. Und wer mal vielleicht bei ganz Schwachen war, auf einem Kinderhospiz oder ähnlichen Dingen, dem wird ganz schnell so die Frage nach Glaube und Gesundheit ganz leise. Wir leben noch in der gefallenen Schöpfung, deshalb werden uns diese Dinge auch immer wieder begegnen. Aber Gott kommt genau in diese Situation hinein, weil er ein Herz eben für die Schwachen hat. Und anscheinend kann er auch nur durch solche Leute wirken und arbeiten, die ihm ihr Leben so in dieser Weise zur Verfügung stellen, die sagen, ich brauche dich. Also bei mir ist es auch manchmal so, wenn alles in Ordnung ist, so dann geht manchmal so die Frage nach Gott auch so ein bisschen in den Hintergrund. Und manchmal sind es die Schwachstellen, die uns bleiben, die uns auch immer wieder in seine Arme treiben. Ich möchte das einfach nochmal so an so ein paar kleinen biblischen Personen nochmal deutlich machen. Ich habe ja gesagt, eben war Paulus Beispiel. Es gibt noch viele andere Männer. Wir haben uns in letzter Zeit mal mit Mose beschäftigt. Was fällt uns zu Mose ein? Mal abgesehen davon, dass er mal einen ägyptischen Aufseher erschlagen hat. Und das nur nebenbei. Der hat einen seiner Volksgenossen schlecht behandelt. Lesen wir von Mose gleich am Anfang bei seiner Berufung, dass er sagt, nee, also so nicht, ich kann nicht reden. Ich kann das nicht. Und er sagt, Gott, nee, musst du auch nicht, ich stelle dir jemanden dabei. Aaron wird jetzt dein Priester werden und der redet für dich. Also auch Mose hatte Schwachstellen. Wir haben Pfingsten hier darüber nachgedacht, wie Mose völlig am Ende war nach seinem Auftrag und wie Gott ihm dann 70 andere Leute zur Seite gestellt hat, die mit ihm das Volk geleitet haben. Also auch da sehen wir das. Oder wir können andere Personen nehmen. David, ein ganz unbedeutender Hirtenjunge, der jüngste Sohn des Vaters Isai, der wird erstmal übersehen überhaupt, als es da um eine Königsauswahl ging. Und dann später kommt er doch dazu, wird König von Israel, der bedeutendste König, auch mit Schwachstellen. Er hatte eine schöne Nachbarin. Es gibt viele Berichte. Und wir können weitermachen bei dem Propheten Jesaja, der bei seiner Berufung plötzlich merkt, oh Gott, nein, also ich bin unreiner Lippen. So betont er es. Und ich sitze unter einem Volk unreiner Lippen, also ich sag mal so Sündenerkenntnis. Ja, und wie kann man da Prophet sein? Ich sage nochmal, Paulus hat gesagt, er ist der Größte unter den Sündern. Also Platz 1, den hat schon mal Paulus. Da können wir nicht mehr hin. Und auch der Jesaja nicht. Oder Jeremia, ich bin zu jung. Oder ein Hiskia mit 25, der wohl jüngste König, und wir können weitermachen. Petrus, der Jesus verleugnet, Thomas, der zweifelt, wie sie alle heißen. Ich weiß nicht, ob ihr irgendeinen Perfekten mir jetzt darstellt. Habt ihr einen? Gottes Programm, seine Vorliebe für die Schwachen, seine Weise, sein anderes Reich zu bauen, das nicht von dieser Welt ist, das nicht nach den Maßstäben dieser Welt ist. Es gibt diesen schönen Lobgesang der Maria, wo sie weiß, dass sie Jesus empfängt und wo sie von Anfang an sagt, Gott kehrt jetzt die ganzen Verhältnisse um. Das müsst ihr mal lesen, da fängt das schon an. Er kehrt die ganzen Verhältnisse um. Es sind jetzt die Reichen, die vom Thron gestürzt werden und ähnliches. Und das Schwache, das er erwählt. Es ist nicht nur eine Bibelstelle, es ist ein Programm. Wir lesen vom verlorenen Sohn, der erstmal ordentlich Mist baut und dann nochmal wieder nach Hause kommen kann und die volle Vaterwürde bekommt. Und wir lesen natürlich von Jesus selbst, der in einem stinkenden Stall zur Welt kommt und nichts hat, wo er sein Haupt hinlegt. Die meisten von euch haben was, wo sie ihr Haupt hinlegen. Ein Bett. Jesus sagt von sich, hat er nicht. Und er ist der, der sich insbesondere dann auch mit den Schwachen und den Kranken identifiziert, mit den Randsiedlern der Gesellschaften, der schließlich selbst wie ein Verbrecher am Kreuz stirbt. Das ist erstmal Gottes Programm. Gott kommt in sein Eigentum, Gott selber macht sich klein, wird Mensch, wird ein verletzliches Kind, ein Mensch, der aneckt. Also Gott hat sich da keinen bequemen Weg ausgesucht. Und irdisch gesehen endet das ganze Programm am Kreuz von Golgatha. Und da müssen wir sagen, das ist der größte Tiefpunkt und die größte Schwachheit, die es überhaupt gibt, von Freunden verraten. Ein Jünger ist noch da unterm Kreuz und noch ein paar Frauen. Und Jesus wird unter blutgierigen Menschen hingerichtet. Also wenn das nicht der größte Tiefpunkt, die größte Schwachheit ist. Und auch da kehrt Gott das um. Am dritten Tag wird er auferstehen, wird auffahren in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Also aus dieser Tiefe macht Gott etwas und Jesus sitzt zur Rechten Gottes und regiert. Und hier im gleichen Brief, im Korintherbrief heißt es, ja, das Wort vom Kreuz, es ist für manchen eine intellektuelle Torheit. Für andere, die daraus leben, ist es eine Kraft. Das sagt Paulus hier. Ein paar Beispiele, die deutlich gemacht haben, dass es anscheinend Gottes Weg ist. Und wir können uns da natürlich nicht rausnehmen. Ja, Gottes Vorliebe für die Schwachen, sein Wort und seine Liebe gelten jedermann. Also ich bin ja überzeugt, dass es im Glauben auch ganz, ganz viel zu denken gibt, die mich so ein bisschen kennen, auch so vielleicht von den Bibelarbeiten oder so, die merken, kann man manchmal schwer verstehen irgendwie. Ich glaube, dass es da viel zu denken gibt. Deswegen ist wahrscheinlich Theologie auch noch ein Universitätsstudium in Deutschland. Also es ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Es gibt viel zu denken, aber das ist natürlich nicht alles, weil Glaube etwas anderes ist als Religion. Religion kann man studieren. Glaube ist eine persönliche Beziehung, ist ein Leben aus einer Beziehung heraus. Und Glaube heißt eigentlich in eine Beziehung zu Gott zu kommen und zu wissen, nicht was muss ich für Gott tun, sondern was hat er für mich getan. Und Glaube ist so immer auch ein Nachdenken. Was hat Gott für mich getan? Da ist Gott der Vater, der mich liebt. Er gab seinen Sohn, um mich zu versöhnen aus Liebe. Eine ganz einfache Botschaft, die jeder verstehen kann. Deshalb, den einen ist es vielleicht eine intellektuelle Torheit, für die anderen ist es eine Kraft. Es gibt mal ein Beispiel, das habe ich gelesen, ein Missionar in Afrika hatte Taufunterricht gemacht und jetzt stand die Taufe an und da war eine ganz einfache Afrikanerin und vor dem Taufunterricht, vielleicht so ähnlich wie bei uns bei der Konfirmation, wurden noch mal so ein paar Fragen gestellt und er sagte, ja, liebe Frau, was hast du denn jetzt in deinem Taufunterricht gelernt? Und sie war keine Frau großer Worte und sie schwieg. Da sagt der Pastor, ja, vielleicht kannst du mir erzählen, was Jesus für dich bedeutet. Und dann nahm sie ein paar Holzscheite aus dem Feuer und legte sie im Kreis um einen Käfer. Und die Holzscheite, die brannten noch. Und der Käfer krabbelte und drohte immer zu verbrennen. Und dann hat sie den Käfer aus der Mitte rausgerissen und hat gesagt, das hat Jesus für mich getan. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Jesus hat uns herausgerettet. Die Frau hat keine gelehrten Worte gehabt, sondern sie hat so das Wesentliche begriffen. Es kommt nicht darauf an, dass wir da mit gelehrten Worten unseren Glauben ausdrücken können. Vielleicht ist das ganz gut, wenn der ein oder andere das kann. Es müssen ja auch ein paar Intellektuelle sich bekehren. Aber im Großen und Ganzen reicht es, wenn wir die Hauptsache begriffen haben, was Jesus für uns bedeutet. Dass er uns aus der Verlorenheit herausgerissen hat und in ein neues Leben gestellt hat, in ein neues Leben schenkt. Gott braucht nicht nur große und wichtige Leute mit gewichtigen Worten. Er gebraucht dich und mich und jedermann ist wertgeschätzt, sein Mitarbeiter oder seine Mitarbeiterin zu sein. Und jetzt schreibt Paulus hier, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Oder? Jetzt lade ich euch mal ein, guckt euch einfach mal um. Wer sitzt da so neben und hinter euch? Sind es die Manager dieser Welt? Ja, vielleicht schon. Wenn ihr ein gesundes christliches Selbstbewusstsein habt, dann würdet ihr sagen, jawohl. Nein, aber es sind nicht viele Weise, nicht viele, die vor der Welt was gelten. Wen braucht Gott? Wen gebraucht er? Damals wie heute. dich und mich. Im letzten Vers wird das deutlich. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Durch ihn, der uns vor Gott gemacht ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also nicht ich mich, sondern ich mich des Herrn. In einer anderen Übersetzung heißt es, auch ihr verdankt alles, was ihr seid, der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn können wir ein Leben führen, was Gott gefällt. Und durch ihn sind wir auch befreit von unserer Schuld. So trifft nun zu, was die Heilige Schrift sagt. Wenn jemand stolz sein will, soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat. Durch ihn sind wir etwas. Am Ende drei Dinge. Durch ihn haben wir Anerkennung gefunden. Ich brauche mir diese Anerkennung nicht selbst zu suchen oder selbst zu verdienen, auch nicht bei Menschen. Durch ihn haben wir Erlösung von unserer Schuld. Die Schuld umgibt uns ja wie dieser Feuerring, diesen Käfer. Und Gott kann uns herausreißen aus diesem Kreislauf der Schuld und uns eine neue Chance geben, wo wir aufatmen können, wo wir leben können. Und durch ihn, so heißt es hier, können wir ein gottgefälliges Leben führen. Auch das kann ich nicht von mir aus. Das ist etwas, ja, was Gott mir schenkt als Frucht. Ich weiß nicht, was ihr von dieser Predigt mit nach Hause nehmt. Ich hoffe, dass es Gottes Programm ist, mit Schwachen sein Reich zu bauen und dass es erlaubt ist, schwach zu sein. Gott steht zu dir und deinen Schwächen. Und deshalb darfst du auch zu dir und deinen Schwächen stehen. Amen.